Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Paris haben heute zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik in Europa protestiert. Die Kundgebung richtete sich auch gegen den Europäischen Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin und die darin verankerte Schuldenbremse. Sie schränkt nach Auffassung von Kritikern den Spielraum der französischen Regierung stark ein. Am Freitag hatte die sozialistische Regierung ihren Haushalt für 2013 beschlossen. Er sieht Einsparungen und Steuererhöhungen im Umfang von rund 37 Milliarden Euro vor.
Paris trägt heute Rot. Rote Fahnen und Transparente beherrschen den Platz der Nation. Hier im Osten der Stadt, im traditionell linken Viertel, sind Zehntausende zur ersten großen Demonstration gegen die Politik des sozialistischen Präsidenten Hollande zusammengekommen. Linksparteien und Gewerkschaften hatten in ganz Frankreich mobil gemacht. Knapp 5 Monate sind die Sozialisten an der Macht. Die Enttäuschung bei den Demonstranten ist bereits groß. Wir haben links gewählt, aber wir sind komplett verraten worden. Wir wollen ein Referendum. Das Volk soll selbst entscheiden über diesen Pakt, der für uns starkes Sparen bedeutet. Wir sind gegen den Fiskalpakt. Wir wollen diese Sparmaßnahmen nicht. In 2 Tagen berät die Nationalversammlung darüber. Die Demonstranten fürchten, dass die darin festgelegte Schuldenbremse zu harten Einschnitten führt. Deshalb trifft die Wut auf Präsident Hollande. Suchbefehl steht auf dem Plakat. Der Präsident solle Rechenschaft über die Demokratie ablegen. Im Wahlkampf habe er ein soziales Frankreich versprochen. Noch eindeutiger diese Forderung: Wir müssen wählen zwischen Europa und Frankreich. Wir versuchen jetzt, alle linken Gruppen zusammenzubringen, alle Vereine und die Gewerkschaften, um eine Front gegen diese Regierung aufzubauen. Er führt die Protestbewegung an, der ehemalige Sozialist Jean-Luc Mélenchon. Es gibt 2 verschiedene Bewegungen in Europa, die sich gegenüberstehen. Das Europa der Sparmaßnahmen der Banken und der Regierungen, die sie unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Europa der Völker, die vereint sind in einer Bewegung. Eine Bewegung, die durch ihr eindeutiges Nein zum Sparen vereint ist.
Frankreichs Regierung geht harten Zeiten entgegen. Die Linken haben sich heute eindeutig gegen die Europapolitik von François Hollande gestellt und treffen dabei auf viele offene Ohren bei den Franzosen. Ab Dienstag berät die Nationalversammlung über den Fiskalpakt. Die nächsten Proteste sind bereits angekündigt.
Auch in Spanien sind gestern Abend wieder zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik der Regierung auf die Straße gegangen. Nach zunächst friedlichen Protesten kam es in Madrid zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Nach Medienberichten wurden 13 Menschen verletzt, 2 wurden festgenommen. Mehrere linksgerichtete Gruppen hatten zu der nicht genehmigten Kundgebung aufgerufen. Die Demonstranten forderten unter anderem den Rücktritt des konservativen Ministerpräsidenten Rajoy.
Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück will Griechenland bei der Bewältigung seiner Schuldenkrise mehr Zeit einräumen. Athen werde sich in den kommenden 7 bis 8 Jahren nicht selbst Geld leihen können, sagte Steinbrück der Welt am Sonntag. Weitere Hilfen schloss er nicht aus. Von Bundeskanzlerin Merkel verlangte Steinbrück, den Deutschen so wörtlich endlich die Wahrheit zu sagen. Er lehnt nach der Bundestagswahl eine große Koalition ab und hat sich bereits klar positioniert.
Seinen Zeitplan musste der Parteichef über den Haufen werfen. Der Kanzlerkandidat der SPD geht früher ins Rennen, als Gabriel es wollte. Bei der Strategie für die Bundestagswahl bleibt es, die SPD setzt auf Rot-Grün.
Ich finde, die jetzige Koalition ist wirklich ein schlimmes Beispiel dafür, die zeigt, dass nur rechnerische Gemeinsamkeit eben nichts bringt. Man muss inhaltlich gemeinsam arbeiten können und SPD und Grüne haben diesen Fundus.
Beim Wunschpartner hört man das gern, auch wenn Steinbrück bislang nicht den Ruf hatte, grünen Ideen besonders nahe zu stehen.
Ich finde es gut, dass Herr Steinbrück jetzt klar gesagt hat, er setzt auf Rot-Grün. Das schließt die anderen Dinge aus. Und Steinbrück hat als Finanzminister Erfahrungen, die eins klarstellen: Merkel kann sich nicht einfach als Krisenmanagerin darstellen, sondern es geht wirklich um sozial- und ökologische Politik in Deutschland.
Der designierte Kandidat selbst hat gestern andere Regierungskonstellationen ausgeschlossen. Er wolle weder Große Koalition noch Ampel oder Rot-Rot. Dennoch gibt es von der FDP zarte Signale der Annäherung. Steinbrück sei eine respektable Persönlichkeit mit der Fähigkeit zu regieren. Aber
Steinbrück sagt, mehr Sozialstaat nicht finanzierbar. Die SPD will mit dem Rentenkonzept genau das. Wer hat also das Sagen? Steinbrück in der SPD oder die SPD über Steinbrück?
ähnliche Vorbehalte unter umgekehrten Vorzeichen bei der Linken.
Wenn man in die Vergangenheit schaut, muss man sagen, mit Per Steinbrück wird ein Politikwechsel wohl schwer möglich sein, weil er hat die Agenda 2010 und das heißt Lohnkürzung und Hartz IV mit zu verantworten.
Der CDU-CSU wäre ein anderer Gegner wohl lieber gewesen. Der Finanzexperte Steinbrück kann der Kanzlerin am ehesten gefährlich werden. Aber bei der Union gibt man sich gelassen.
Ich habe nie darauf geachtet, schon im Sport nicht, wer auf dem anderen Teil des Spielfeldes steht, sondern man muss immer aus der eigenen Kraft heraus Politik machen.
Der SPD-Parteivorstand will Per Steinbrück morgen offiziell als Kanzlerkandidaten nominieren.
Vertreter der Union haben die FDP aufgefordert, im Streit über das Betreuungsgeld rasch einzulenken. CSU-Chef Seehofer sagte, seine Partei werde das Vorhaben mit aller Konsequenz weiterverfolgen. Die FDP dürfe nicht glauben, sie könne sich schleichend aus dem Projekt verabschieden. Unionsfraktionschef Kauder warnte die Liberalen in der Bild am Sonntag davor, durch eine Blockade das Regierungsbündnis zu gefährden. Die UNESCO hat bestürzt auf die Zerstörung des historischen Basars im syrischen Aleppo reagiert. Die UN-Kulturorganisation sprach von einem großen Verlust. Der jahrhundertealte Markt galt als besonders gut erhalten und gehörte seit 1986 zum Weltkulturerbe. Er war gestern bei Gefechten in Flammen aufgegangen. Auch heute kam es wieder zu schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Oppositionellen.
Fast täglich müssen Syrer wie hier in Aleppo im Krieg getötete Angehörige oder Freunde zu Grabe tragen. Nicht selten werden solche Beerdigungen zu Demonstrationen gegen das Regime Assad. Gleichzeitig geht das Sterben weiter. Auch heute wieder Kämpfe zwischen Regierungssoldaten und Aufständischen. Die Armee griff Stadtteile von Aleppo mit Kampfflugzeugen an. Wer für dieses Feuer verantwortlich ist, lässt sich im Augenblick nicht feststellen. Der berühmte Basar von Aleppo in Flammen. Hunderte der kleinen Ladengeschäfte sollen zerstört worden sein. Das Feuer hatte sich schnell durch die engen Gassen gefressen und verbrannt, was es erreichen konnte. Große Teile des historischen Basars im Weltkulturerbe Aleppo sollen verloren sein. So hatte er einmal ausgesehen, der Souk von Aleppo. Rechnet man die verwinkelten Gassen zusammen, kommt er auf eine Länge von 12 Kilometern. Der größte und der schönste in der arabischen Welt. Für die Aleppiner das Herz ihrer Altstadt, für Touristen eines der beliebtesten Reiseziele im Nahen Osten. Dieser Basar, einst Orient pur, über Jahrhunderte gewachsen, jetzt am Wochenende zu großen Teilen zerstört. Auch in der historischen Altstadt werden durch die Kämpfe immer mehr Häuser zerstört. Einige über 500 Jahre alt, jetzt in Trümmern. Auch in anderen Städten wurde heute wieder heftig gekämpft. Die Regierung warf den Rebellen vor, in einem Dorf in der Provinz Homs 17 Menschen getötet zu haben. Von den Aufständischen gibt es dazu noch keine Stellungnahme.
Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat seine islamisch-konservative Partei AKP auf den Kurs für die nächsten 10 Jahre eingeschworen. Auf dem Parteitag in Ankara betonte er die Bedeutung von politischer Stabilität und Wirtschaftswachstum für den Machterhalt. Gleichzeitig bereitete er die AKP aber auch auf personelle Veränderungen vor. Erdogan wird am Abend wohl zum 3. und damit letzten Mal zum Parteivorsitzenden gewählt.
Er zieht ein wie ein Triumphator. Recep Tayyip Erdogan, Regierungschef und Parteivorsitzender der islamisch-konservativen AKP. Erdogan strotzt vor Kraft, denn der Rückhalt in der Partei ist ungebrochen. Nach knapp 10 Jahren im Amt kann er auf eine erfolgreiche Ära zurückblicken. Er macht aber auch klar, dass seine Partei den konservativen Kurs beibehalten, sogar noch verstärken werde. Wir haben es wieder möglich gemacht, dass man heute den Koran lernen kann. Wir haben den Weg für unsere Schülerinnen gebahnt, dass sie mit Kopftuch frei in die Schule gehen können. Erdogan steht neben einer wachsenden Islamisierung auch für die Entmachtung des Militärs. In der Wirtschaft hatte die Türkei Wachstumsraten, von denen manche europäische Länder nur träumen. Außenpolitisch strebt er eine Führungsrolle im Mittleren Osten an. Das zeigt auch die Riege der Gäste, die zum Parteitag gekommen waren. Darunter der ägyptische Präsident Mursi, der Führer der militanten Hamas Khalid Mashal, aber auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Jetzt will Erdogan eine neue Initiative in der Kurdenpolitik starten, ohne konkret zu werden. Von heute an möchten wir ein neues Kapitel aufschlagen, das wir zusammen mit den Kurden füllen möchten und das frei von Gewalt sein soll. Ein Kapitel des Friedens und der Brüderlichkeit. Am Abend wird er wohl mit großer Mehrheit als Parteivorsitzender wiedergewählt.
In 2 Jahren will Erdogan seine politische Karriere krönen. Dann will er das Amt des Staatspräsidenten übernehmen. Doch Erdogan wäre nicht der Machtmensch, der er ist, würde er dann nicht das Amt des Staatspräsidenten mit noch mehr Macht ausstatten und sei es mit einer Verfassungsänderung.
Die Welle der Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Ostdeutschland ebbt offenbar ab. Der Leiter der eigens eingerichteten Expertengruppe Fricke sagte der ARD am Abend, mittlerweile könne mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Kantinenessen und den Krankheitsfällen gebe. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Lebensmittelproben werden für morgen erwartet. Die Lufthansa hat Probleme mit verschmutzter Kabinenluft in Flugzeugen des Typs A380 eingeräumt. Mehrmals seien deswegen Triebwerke ausgewechselt worden, sagte ein Unternehmenssprecher der Welt am Sonntag. Lufthansa lasse derzeit ein Gerät entwickeln, das Schadstoffe in der Kabinenluft messen soll. Kürzlich war bekannt geworden, dass eine Germanwings-Maschine wegen verunreinigter Luft im Cockpit möglicherweise knapp einer Katastrophe entgangen war. Mehr zu Problemen mit verunreinigter Luft in Cockpits und Kabinen finden Sie auf tagesschau.de.
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Tirol sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Ein Insasse wurde schwer verletzt, ein anderer leicht. Die Maschine vom Typ Cessna war auf dem Weg von Innsbruck nach Valencia in Spanien, stürzte aber kurz nach dem Start ab. Das Flugzeug fing sofort Feuer. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern noch an.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hält Eintracht Frankfurt weiter Kontakt zum Tabellenführer aus München. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1. Im zweiten Sonntagsspiel unterlag am Abend der VfL Wolfsburg Mainz 05 mit 0:2. Junior Diaz und Adam Soloy erzielten die Treffer für die Gäste. Die Tabelle. Bayern München noch ohne Punktverlust an der Spitze. Frankfurt hat 2 Zähler weniger auf dem Konto, dahinter Dortmund und Schalke schon mit einigem Abstand. Die zweite Hälfte beginnt mit Hamburg, Mainz jetzt 11., dahinter Nürnberg, Mönchengladbach und Freiburg. Wolfsburg abgerutscht auf den Relegationsplatz, auf den Abstiegsplätzen Greuther Fürth und Schlusslicht Augsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 1. Oktober.
Weite Teile Südostdeutschlands haben morgen mit dem Tief über dem Mittelmeer zu tun. Den Norden streifen Wolken eines Tiefs bei Island. Sonst sorgt eine Hochdruckbrücke zwischen dem Hoch über den Azoren und einem Hoch über Osteuropa für freundliches Wetter. Im Süden und später auch im Osten kann es heute Nacht vereinzelt regnen, an den Küsten Wolken, sonst ist es verbreitet klar. Auch am Tag ist im Süden und Osten stellenweise Regen möglich, ganz im Norden und Nordwesten Wolken, sonst viel Sonne, sobald der Nebel weg ist. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise frisch. In der Nacht 13 Grad auf Sylt und 0 Grad in den Mittelgebirgstälern. Am Tag Werte zwischen 14 und 18 Grad, am Rhein bis 20 Grad. Am Dienstag werden von Westen die Wolken dichter, Schauer folgen. Am freundlichsten ist es noch im Süden und Osten. Ähnlich verläuft der Mittwoch. Am Donnerstag im ganzen Land unbeständiges Wetter, verbreitet regnet es und es kann sehr windig werden.
Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen heute: Macht Schulessen krank? Die Debatte nach dem bislang größten Krankheitsausbruch durch Lebensmittel. Und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.